Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich heute Morgen. Amen. Also meine Botschaft, die heißt, schwanger in der Wüste. Wenn du schwanger bist und in der Wüste bist, dann bist du am falschen Ort. Okay, meine Botschaft, die spricht also heute Morgen zu Leuten, die eine Aufgabe haben, auf sich zukommen sehen, für die sie keine Mittel, Möglichkeiten, Ressourcen haben. Sie wissen nicht genau, wie das jetzt weitergehen soll. In anderen Worten, sie sind überfordert. Und der Herr sagt, ich höre dich heute Morgen, ich sehe dich, ich schaue dich an. Wenn du schwanger bist in der Wüste, dann hast du eine Aufgabe, die vor dir liegt, die auf dich zukommt, der du dich nicht entziehen kannst. Aber in der Wüste gibt es weder Babywindeln, noch gibt es was zu essen, noch gibt es sonst irgendwie was zu trinken. Also in anderen Worten, du bist voll am falschen Ort. Und es kann sein, dass du jetzt sagst, ja gut, schwanger bin ich nicht, aber kann ja sein, dass du mit einer Familiensituation überfordert bist. Oder dass du auf der Arbeit bist und dir denkst, so, jetzt hat mir dein Chef eine Aufgabe aufs Auge gedrückt und ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt erledigen soll. Voll Überforderungsgefühle. Und wenn du diese Überforderungsgefühle hast, dann bist du, wie gesagt, am richtigen Ort heute. Der Herr sagt dir, das ist ja der wichtigste Punkt, der Herr sagt dir, ich sehe dich, ich höre dich. Und wie du jetzt wieder damit umgehst mit dieser Last, mit dieser Aufgabe, die da auf dich zukommt, das schauen wir uns ein wenig an. Wie komme ich überhaupt auf diesen Titel? Ich habe 1. Mose Kapitel 16 gelesen. Im 1. Mose 16, da geht es um eine Frau namens Hagar. Und ich muss die Geschichte ganz kurz erzählen, um was es da ging. Also Abraham und Sarah konnten nicht schwanger werden. Schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht. Dann hat Gott gesagt, Abraham, aus dir werden Völkerschaften hervorkommen. Ja, da bin ich gesagt, aus welcher Frau? Und so Abraham und Sarah wussten ja, er wird Vater werden, aber Sarah wird einfach keine Mutter. Und jetzt ist er schon zu alt eigentlich, fast zu alt, um Kinder zu kriegen. Und da hat sie jetzt diese brillante Idee, dass sie unter ihrem Gesinde mal nachschaut, welche da besonders hübsch ist, welches Mädchen da besonders hübsch ist, weil das waren reiche Leute, vermögende Leute. Und sie sieht auch diese ägyptische Magd, die Hagar, die ist jetzt im richtigen Alter, irgendwo zwischen 16 und 20. Und jetzt kommt sie mal und sagt, Hagar, komm mal rüber zu mir hier. Hagar, hör zu, steig mal hier in die Schachtel. Und da mache ich einen Deckel drauf und mache eine Schleife drum und dann stelle ich dich unter den Christbaum. Und wenn es dann klingelt und ich rufe Bescherung und dann kommt Abraham, macht die Schleife auf und hebt den Deckel hoch, dann lächelst du einfach freundlich und winkst. Und Hagar denkt sich, wieso? Ja, du bist jetzt dann die zweite Ehefrau von dem. Du wirst sozusagen befördert. Das ist ein sozialer Aufstieg für dich. Von der Dienstmagd wirst du zur zweiten Chefin. Jetzt überlegt sich Hagar, mache ich mit, mache ich nicht mit. Wenn ich nicht mitmache, dann bleibe ich eine Dienstmagd. Dann werde ich immer den Dreck raustragen. Ich muss den Nachttopf ausleeren. Das ist meine Aufgabe. Und jetzt bietet mir meine Chefin an, ich muss nicht den Nachttopf unterm Bett ausleeren, sondern ich kann im Bett liegen. Sozialer Aufstieg, das hat für sie von sozialem Aufstieg gesprochen, dass sie da jetzt also die zweite Chefin machen soll. Und sie hat dann also ja gesagt und hat sich da hineingefunden in dieses Schicksal. Und so schlimm war das auch gar nicht offensichtlich, weil nämlich sie als zweite Chefin was konnte, was die erste Chefin nicht konnte, nämlich ein Kind bekommen. Und als sie dann schwanger war, war natürlich alles ganz fantastisch für sie. Alle haben sie umsorgt. Alle haben ihr Komplimente gemacht, wie gut sie aussieht und was weiß ich was alles. Und dass es jetzt ihr noch eine Würde verleiht. Und Abraham war natürlich selig, er kriegt endlich ein Kind. Die Verheißung Gottes, dass er Völkerschaft in die Welt setzt, wird jetzt wahr, das ist super. So, wir haben also eine Mitarbeiterin, die so erfolgreich ist und so begabt ist, dass sie Sachen kann, die die Chefin nicht kann. Und jetzt stellen wir fest, dass Hagar kein Josef ist. Denn sie wird jetzt nämlich hochmütig. Eine hochmütige zweite Chefin, die denkt, sie kann es besser als die erste Chefin und die erste jetzt also verdrängen will, logisch. Hey, ich bin jünger und sehe besser aus und außerdem bin ich schwanger. Sarah, geh weg, mach den Thron frei, jetzt komm ich. Hagar unterdrückt, heißt im Wort Gottes, die Sarah. Die lässt ihr so richtig fühlen, dass sie jünger ist, dass sie besser aussieht, dass sie kann, was Sarah nicht kann und so lässt sie sich so richtig raushängen. Sie wird hochmütig. Schau, das ist ein Unterschied zwischen ihr und Josef. Josef war da anders. Josef wurde auch wie ein Ding behandelt. Und zwar haben seine eigenen Brüder, die eigene Familie, hat ihn in die Sklaverei verkauft. Also, wenn du Probleme in der Familie hast, willkommen im Club. Hatte Jesus, Josef hatte die. Aber es ändert nichts daran, dass Gott trotzdem mit dir sein kann und dir deine Berufung immer noch erfüllen lassen kann. Dass du also, wenn du eines Tages vor Gott stehst, nicht irgendwie sagst, ja Herr, hat leider nicht so geklappt, wie wir das gedacht haben. Nö, der hat gewusst, ich habe einen Ruf von Gott, ich werde ein Leiter sein. Und wenn ich mal ein Leiter bin, dann bin ich in der Berufung Gottes und ich kann jetzt schon einmal üben, dadurch, dass ich mich also jetzt bewähre, wo ich hingestellt bin, wo ich mich wiederfinde. So, der Typ, der wird herumgeschoben, der wird verkauft und alles Mögliche, der wird auch, über den wird verfügt wie über ein Ding. Der muss quasi Arbeitsstellen annehmen, für die er eigentlich überqualifiziert ist. Aber er macht es trotzdem. Er hat Jobs, Josef hat Aufgaben, die er mit Begeisterung erledigt, für die er vollkommen überqualifiziert ist. Und Gott sieht es und Gott ist mit ihm. Er wird dann zu Potiphar verkauft, ihr wisst es, zum Obersten der Leibwache des Pharao. Und dort steigt er auf, bis er zum Plus das ganze Gut managt. Und so wie Hagar die zweite Ehefrau geworden ist von Abraham, so hätte Josef der zweite Ehemann von Potiphars Frau werden können, wenn er gewollt hätte. Erinnert ihr euch? Sie packt ihn ja am Gewand und sagt, lieg bei mir. Das war natürlich nicht statthaft seiner Zeit, ganz klar. Ein Mann konnte sich zwei Frauen halten, aber eine Frau nicht zwei Männer. Aber das ändert nichts daran, dass mächtige Frauen das trotzdem gemacht haben. Frag mal Katharina die Große oder Elisabeth die Erste und wie sie alle hießen, so war das halt seinerzeit. Und die Frau von Potiphar denkt sich, ja genau, Josef, du hast doch nichts zu verlieren. Außerdem, hey, ich verfüge jetzt über dich, du bist dein Ding, du bist deine Sache, du bist mein Sklave, jetzt leg dich schon hin. Aber der sagt, nö. Und dann läuft er davon, er flüchtet. Und Hagar flüchtet jetzt auch gleich vor einer Frau. Es ist nämlich so, dass die Sarah sich das keineswegs gefallen lässt. Ja, die haut auf den Tisch mit der flachen Hand, dass es klatscht und dass alle schauen. Als die Hagar sich wieder ziert und zickt und wieder so tut, als wäre sie die Chefin. Nur weil sie Sachen besser kann als die Chefin. Und dann geht sie zum Abraham. Also Sarah geht zu Abraham, zum obersten Boss. Und sagt, hey, siehst du, wie die sich aufhört? Das ist ja wohl unmöglich und überhaupt, ja. Und ich, so schön wäre es gewesen, jetzt haben wir die angestellt und ich habe mir gedacht, dass wir wären so Freundinnen und wir haben so viel auszutauschen und Babysachen raussuchen und überhaupt und reden. Und dann zickt die so rum und macht mich nieder, wie wenn sie die Königin wäre. Das bin gefälligst ich. Und so geht es hin und her. Abraham sagt, hey, feuer sie, wenn sie dir nicht mehr passt. So eine richtige Herzensbande zwischen Hagar und Abraham sehen wir da auch nicht. Warum? Weil Hagar hochmütig war. Also wenn du jetzt sozial aufgestiegen bist, das können wir auch auf die ganze Gesellschaft übrigens beziehen, wenn unsere ganze Gesellschaft aufgestiegen ist, wenn wir im Laufe der Generationen zum gewissen Wohlstand gekommen sind, dann müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den nicht wieder verblödeln. Okay? Weil man kann sich dann nämlich wirklich dumm anstellen und zum Schluss bist du wieder arm. Genau das passiert nämlich jetzt zu Hagar. Sarah, die stellt Hagar in die Schuhe und sagt ihr, hey, ich bin Koch und du bist Kellner. Ja, wenn ich sage spring, dann springst du, hast du mich verstanden? Ich bin die Chefin und du nur die zweite Geige. Und es geht also hin und her und so unterdrückt die eine die andere. Erst hat die eine unterdrückt, jetzt unterdrückt die eine die andere. Super, ne? Prima Stimmung in der Firma. Und jetzt hält eine das Mobbing nicht mehr aus und sie läuft davon. Sie ist schwanger und sie watschelt jetzt zur Tür raus, nachdem es wieder mal gekracht hat. Und sie geht den Weg entlang und weiter und weiter. Sie geht Richtung Ägypten. Sie geht durch die Negev-Wüste durch bis nach Schur. An den Brunnen dort. Und dort setzt sie sich hin und schaut in die Wüste hinein. Ihr seht sie hinter mir. Ist nicht der Mars, für die das im Video sehen, sondern es ist tatsächlich eine Wüste. Und das sind mal die Quelle hier vorne, könnt ihr das sehen. Da ist ein Teich, Oasenteich. Und da sitzt sie jetzt also. Sie sitzt und sie starrt in die Wüste hinaus und sie tut sich leid. Sie sagt sich, womit habe ich das nur verdient? Naja, Hagar, das ist ganz einfach, mit einer Hochmut. Übrigens, Salomo hat auch einen Spruch in diese Richtung. Und zwar in Sprüche, Kapitel 31, Vers 22. Da sagt Salomo, der viele Sachen, diese Sachen wusste, er sagt, die Welt leidet unter einem Sklaven, wenn er zum König wird. Jemand, der bisher nichts zu sagen hatte, über den man verfügt hat, wenn der plötzlich Autorität bekommt. Manche, die plötzlich ein wenig Autorität bekommen, die werden komisch. Sie ändern sich vollkommen, die werden ganz, ganz anders. Hast du das schon mal erlebt? Ich weiß jetzt nicht, wie du auf Macht reagierst, aber auf Macht reagieren manche ganz eigenartig. Schau, viele, auch Ideologen, die sagen, sie lieben alle Menschen und sie wollen Gleichberechtigung und Brüderlichkeit auf der ganzen weiten Welt für alle. Für die ganze Menschheit, sie denken global. Sie lieben die Menschen. In Wirklichkeit lieben die nicht die Menschen, sondern die Macht. Habe ich schon mitgekriegt. Es gibt Leute, die werden eigenartig, wenn sie zu viel Macht haben. Oder es gibt Leute, die werden eigenartig, wenn sie zu viel Wohlstand haben. Die packen das nicht. Schon Geld ist nicht an sich schlecht oder böse, sondern die Liebe zum Geld ist das, was Probleme macht. Und ich behaupte mal eines, Macht genauso wie Geld, wenn sie dir gegeben werden, bringen sie nur das aus dir hervor, was bereits drinnen ist. Wenn du, auch wenn du verpeilt rumstehst und eigentlich so nett daherkommst, wenn man dir Macht gibt und du bist dann plötzlich ein Tyrann, dann warst du das die ganze Zeit schon. Nur du hattest halt keine Möglichkeit, es auszuleben. Seid ihr noch da? Und mit Geld ganz genauso. Die einen, die werden reich und die fangen an, Gutes damit zu tun. Also die bauen sich wegen mir eine Villa und fahren ein schönes Auto, wunderbar. Aber gleichzeitig bauen sie dann noch Krankenhäuser und wegen mir Universitäten und was weiß ich, was sie alles mit dem Geld machen. Gutes tun. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, ich habe jetzt Geld und jetzt errichte ich mit diesem ganzen Geld meine Tyrannis. Hagar sitzt jetzt halt so in der Wüste und ist traurig. Sie ist entsetzt. Sie weiß natürlich, sie hat selber sich Probleme gemacht hier. Sie war so unverschämt. Wäre sie nur nicht so unverschämt gewesen. Sie wurde nicht gefeuert, sondern sie ist davon gelaufen. Sie ist einfach nicht mehr auf die Arbeit gekommen. Und jetzt ist es schon eine Woche, jetzt ist es schon ein Monat weg. Jetzt wollen sie wahrscheinlich nicht mehr haben. Und jetzt sitzt sie schwanger in der Wüste und fühlt ihr Elend. Und ich sage dir mal ein Geheimnis. Es ist nicht das Schlechteste, wenn du mal dein Elend fühlst. Denn Gott ist besonders offen und wendet sich besonders denen mit zerbrochenen Herzen zu. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich kenne einige Leute, die ganz dringend Gott brauchen. Aber die sind wirtschaftlich so saturiert, die haben so viel Geld, die haben so ein gesellschaftliches Standing, deren Herz ist nicht zerbrochen. Die haben keinen echten Hunger nach Gott, weil sie den Bedarf gar nicht haben. Wenn die eine Gebetsanliegen haben, dann erhöht ihr Scheckbuch das. Ja, das Konto erhöht ihr Gebete jederzeit. Ach, ich hätte gern ein neues Auto, oder ich bräuchte mal eins. Die kaufen sich's einfach. Und auf die Art und Weise kommst du nie mit einem zerbrochenen Herzen an vor Gott. Entsprechend ist da immer eine Wand zwischen dir und ihm. Die Wand der Unabhängigkeit braucht dich eigentlich gar nicht, komm ohne dich auch zurecht. Und es ist nicht gut. So, es ist also gar nicht so schlecht, wenn du ab und zu an deine Grenzen stößt. Sei doch noch da. Ich weiß, das ist eine brutale, vielleicht nicht unbedingt populäre Aussage, aber es ist gut für dich langfristig. So, wenn du als ab und zu schwanger in der Wüste sitzt und nicht weißt, wie es weitergehen soll, ist es nicht unbedingt das Schlechteste. Denn plötzlich stellst du fest, hey, ich brauche Gott doch. Mein Geld ist nicht allmächtig. Ja, und ich bin nicht ewig jung. Irgendwann stellst du fest, springst nochmal ganz so hoch wie früher. Bist immer noch, du kannst alle Aufgaben immer noch erledigen und zwar richtig gut, aber du bist jenseits deiner Reife. Verstehst du? Du bist gerade dabei, überreif zu werden. Ja, es ist interessant, wenn du plötzlich das feststellst. Hat es irgendjemand sonst auch schon erlebt hier? Ja, gut, alles klar. So. Ganz klar. Plötzlich stellst du fest, ja, du kommst an deine Grenzen. Und es, wie gesagt, das ist gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so schlecht. Und für diejenigen unter uns, denen das noch nicht so geht, ja, wartet's ab. Ja. Ihr werdet feststellen, eines Tages sagst du dir, hab jetzt heute eigentlich gar keine Lust, in einem Satz über kleine Häuser zu springen. Muss es sein. Ja, vielleicht brauchst du ein wenig Anlauf und dann wird es was. Nee, egal jetzt. Auf jeden Fall, es passiert Folgendes. Ein Wanderer kommt auf sie zu und sagt, na, Hagar, Magd der Sarai, was ist los mit dir? Was machst du hier? Ja, ich bin auf der Flucht, Fremder. Was ist denn los? Ja, und dann erzählt sie also, was Sache ist. Und dann sagt der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück und demütige dich unter die Hand deiner Chefin. Geh zurück. Lauf vor deinem Problem nicht davon, denn das hat sie ja gemacht. Lauf vor deiner Aufgabe nicht davon, was wir alle gern machen. Lauf vor der, oder auf die lange Bank schieben, lauf vor deiner Aufgabe nicht davon, sondern stell dich hier. Das ist das, was er sagt. Stell dich hier. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, stell dich hier. Deine Aufgabe. Der Herr sagt jetzt nicht, ach ja, du Ärmste, du bist so unterdrückt von der Sarah. Das steht nicht zur Debatte, das ist wirklich passiert. Aber gleichzeitig, schau, hat sie das ja auch gesät. Und sie hat das geerntet, was sie gesät hat. Und das ist das Blöde an dem, was du tust, du wirst es ernten. Die Buddhisten sagen, das ist Karma, aber das ist natürlich biblisch. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, das hat Gott so gemacht. So, du tust gute Sachen und bist freundlich und bist nett und bist zum Aushalten und hältst die Klappe. Dann entwickelst du eine gute Beziehung zur Sarah, zu deiner Chefin. Du kannst der nicht alles sagen, was du denkst. Hey Sarah, du bist ziemlich runzlig, wenn du mich fragst. Wenn ich mich anschaue, ich bin das blühende Leben. Ja, und außerdem kann ich was, was du nicht kannst. Ich bin schwanger und du nicht. Schau, diese Sachen, die hat sie vorher gemacht. Wenn sie das alles nicht gemacht hätte, sondern wenn sie freundlich geblieben wäre, wenn sie ganz einfach mal die Klappe gehalten hätte, dann hätte sie dieses Problem nicht gehabt, dass sie jetzt einsam und allein, ohne Mittel und ohne Möglichkeiten in der Wüste sitzt und nicht weiß, wo es lang geht. Die Stolze wurde gedemütigt. Und wenn du nicht gedemütigt werden möchtest, dann sei nicht stolz. Im Gegenteil. Also, ganz, ganz wichtig für dich und für mich, Klappe halten und freundlich sein im Umgang mit anderen Leuten, mit denen du ständig zu tun hast. Eigentlich überhaupt allgemein mit allen. Amen. Wir sind freundlich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, zu einem, und sag zu ihm, halt den Mund. Und dreh dich mal zum anderen rüber. Dreh dich mal zum anderen rüber und sag, sei freundlich. Sei freundlich. Ja, wenn du das erfassen tust, dann hast du viele Probleme schon nicht. Dann hast du viele Probleme schon nicht. Ich meine, ich spreche zu mir selber ganz genauso wie zu uns allen hier. Okay? Natürlich, ganz klar. So, der Engel sagt dir also, geh zurück und stell dich deiner schwierigen Aufgabe. Stell dich hier. Lauf nicht vor ihr davon. Und sie geht wieder zurück. Und sie demütigt sich unter die Hand ihrer Chefin. Wisst ihr, was da jetzt passiert ist? Sie ist jetzt nicht mehr die zweite Chefin. Sie ist jetzt nicht mehr die Nebenfrau des Abraham. Hagar setzt nur ein Kind in die Welt, den Ismael. Als er dann wieder daheim ist, ist sie wieder eine Dienstmagd. Sie hat sich im Gegensatz zu Josef nicht bewährt und ist deswegen wieder abgestiegen. Soll dir nicht passieren. Als Josef mal vor den Pharao gerufen wurde, weil man auf seine Expertise und seine Intelligenz und seine Brillanz aufmerksam geworden ist, als der mal eine Audienz beim Pharao hatte, da kam er nicht und hat sich hingestellt, ja, als wäre er der Hauptschauspieler im Film, sondern der war demütig, er hat sich, heißt es, extra noch gereinigt, er hat sich neue Klamotten angezogen, er hat sich also gekämmt, dass er einen guten Eindruck macht, und dann stand er da und hat für den Pharao das Problem gelöst. Hagar hat für Sarah ein Problem gelöst, Josef hat für den Pharao ein Problem gelöst. Aber Josef war ganz anders als Hagar. Hagar hat sich's raushängen lassen. Hier komm ich. Während Josef ganz anders war. Josef hat sich das Problem angehört, hat erkannt, ja, so und so ist es. Dann hat er gleich einen Plan entwickelt. Über Pläne müssen wir noch reden, vielleicht nächste Woche. Hat einen Plan entwickelt, wie man dieser Krise abhilft. Und er ist da so ins Dozieren und ins Schwärmen gekommen und ins Planen. Der Geist Gottes war auf ihm und sie haben gemerkt, der Typ ist ein Problemlöser. Der ist die Antwort auf unsere Probleme. Und dann hat der oberste Boss, der Pharao selber, hat gesagt, wenn wir einen finden, in dem der Geist Gottes ist, so wie in diesem jungen Mann, ich sag mal, der kann meinen Thron haben. Nee, vielleicht nicht genau meinen Thron, aber wir stellen einen Thron neben meinen und er sitzt dann zu meiner Rechten und er ist der eigentliche Exekutivherrscher, er ist der eigentliche Boss im Laden, während der Pharao dann dem Josef aus dem Weg geht. Merkt er? Völlig anderer Zugang. Josef war respektvoll, Josef war höflich und Josef war aufgabenorientiert und lösungsorientiert. Er hat sich da nicht in seinen Gefühlen verheddert. Verhedder du dich auch nicht in deinen Gefühlen. Einer der kostbarsten Besitztümer, die du haben kannst, ist Selbstbeherrschung, die sich darin manifestiert, dass du nicht alles sagst, was du denkst. Das war ein guter Satz. Muss ich mir direkt aufschreiben oder die Botschaft nochmal anhören, dass ich es nicht vergesse. Ja? Nicht so. Aber jetzt noch was. Wir merken, dass sie einfach aus einem anderen Holz geschnitzt war, diese Hagar, dadurch, dass wir uns mal ganz kurz anschauen, wie jetzt die Begegnung mit dem Engel ablief. Also sie sitzt da an der Wasserquelle, ihr seht sie hinter mir, da sitzt sie und hält sich die Füße ins Wasser und denkt sich, wie ist mir, was mache ich nur, wie geht es weiter? Ich habe eine Aufgabe, die in mir heranwächst und ich habe keine Möglichkeiten, diese Aufgabe vernünftig auszuführen. Dann kommt der Engel und sagt, wie geht's? Und sie sagt, oh. Und dann kommen sie ins Reden miteinander. Und dann sagt der Engel zu ihr, Gott hat dein Elend gehört. Gehört, sag mal gehört. Deswegen nenn deinen Sohn Ishmael, auf Deutsch, Gott hört. Denn ich bin ein hörender Gott. Wenn du betest und wenn du zu mir rufst mit diesem zerbrochenen Herzen, von dem ich gerade geredet habe, aus deiner tiefsten Not, dann höre ich. Dann mache ich was, dass es besser wird. Im Rahmen der Möglichkeiten mache ich dann, dass es besser wird. Ich entrück dich nicht gleich in den Himmel, aber ich mache was, dass es besser wird. Es wird besser. Wenn du dann zu mir rufst, wird es besser. Ich höre dich dann. Und sie schaut ihn an und sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Also er sagt ihr mehrere Male, dass er der Gott ist, der hört. Ihr Sohn heißt, Gott hört. Und sie stellt sich hin und sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und den Brunnen nennt sie, Brunnen dessen, der mich angesehen hat. Also wenn du irgendwie drüber predigst, Gott hört. Und einer kommt dann und sagt, ja, aber Gott sieht. Ich meine, was sagt es dann über dich? Dass du dich irgendwie nicht so ganz ins Programm einfügen willst. Seid ihr da, was noch da? Ja. Gott sagt, hören, ich höre. Wenn du redest, ich höre, ist wunderbar. Aber sie sagt, ach, reden, reden, reden. Ich will, dass du mich siehst und dann einfach, weil du mich siehst, was machst. Und Gott ist auch der Gott, der sieht. Amen. Er hat da nämlich auf das Elend geblickt der Israeliten in Ägypten seiner Zeit und hat sie dann rausgeholt. Also Gottes Augen gehen über die Erde und schauen nach Leuten aus, die offen sind für ihn, die bereit sind, von ihm zu empfangen, die ihm gefallen und die ihm dienen. Alles klar. Aber in diesem Moment hier, in 1. Mose Kapitel 16, da geht es darum, dass Gott hört und nicht, dass er sieht. Er sagt, ich höre, hören, hören, ich habe große Ohren, ich bin der Gott, der hört. Und nenn deinen Sohn, Gott hört, damit es auch nicht vergisst, ich höre, Gebet. Und sie sagt, sieht. Also ihr merkt, die ist wirklich irgendwie besonders. Und der Engel sagt dann auch zu ihr, Hagar, der Bub, der von dir geboren wird, der wird wie ein Wildesel sein. Wild und ungestüm und all seinen Brüdern wird es sich vors Gesicht setzen. Also er wird ein schwieriger Typ sein. Und ich sag mal so, die Trotzigkeit und die Widerspenstigkeit und das Schwierige, das hat er von der Mutter. Unsere Losung dieses Jahr ist, Gott sieht. Aber Gott hat in dem Kapitel eigentlich sagen wollen, ich höre. Also lasst uns auch anmerken oder das im Hinterkopf behalten, Gott hört. Amen. Gott hört, Gott hört. Es ist sogar noch wichtiger wie sehen, weil hören ist, er hört, was du sagst. Also sag ihm was. Und sag ihm ruhig, Herr, im Moment ist es wieder so, im Moment habe ich nicht das Bewusstsein oder das Gefühl, dass du irgendwie jetzt da bei mir hier dabei bist. Ich habe hier Programme, die auf mich zukommen. Ich habe hier Aufgaben und ich fühle mich, wie wenn ich schwanger wäre in der Wüste. Ich brauche da deine Unterstützung. Herr, ich brauche da die Unterstützung von den Engeln Gottes und ich brauche hier die Unterstützung der Familie des Abraham. Zudem wird sie ja zurückgeschickt. Schau, jetzt ist sie nicht mehr schwanger in der Wüste, sondern jetzt ist sie wieder daheim in der Gemeinde, in der Prophetenfamilie vom Abraham. Da ist er jetzt und die helfen ihr jetzt. Alle dort helfen ihr, nicht unbedingt, weil sie so doll ist, sondern weil es der Sohn von Abraham ist. Und bei deinen Projekten wird dir auch geholfen. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil sein Name über dir genannt wird. Du leitest mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um deines Namens willen. Gott wird verhindern, dass du in bestimmte Sünden hineinfällst. Er leitet dich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er bewahrt dich und er bewahrt auch dich. Und er hilft dir, damit du dann dieses Kind in der richtigen Umgebung in die Welt setzen kannst und dass es dann auch entsprechend aufwächst, die richtige Prägung hat, die entsprechende geistliche Prägung bekommt von seinem Vater. Wenn du nämlich in der Wüste sitzen bleibst, da ist er nichts. Du musst wieder zurück, dort, wo man das Wort Gottes hört und wo der Prophet daheim ist, in diesem Fall jetzt bei Abraham. Amen. Wichtige Sache. Oh mein. So was lernen wir bis jetzt. Sei demütig. Und wenn du, es ist nichts Besonderes, nichts Umständliches, nichts Komisches, wenn du immer wieder einmal das Gefühl hast im Leben, in der Familie, auf der Arbeit, dass du mit Aufgaben betraut bist, die dir zu groß sind. Im Moment steckst du da fest. Du fühlst dich wie schwanger in der Wüste, überfordert. Und der Herr sagt, jo, komm zu mir, erklär mir dein Elend, sag's mir und dann setze ich Kräfte Gottes frei, die dir helfen. Ich bin zum Beispiel vollkommen überzeugt davon, dass Hagar besonders deswegen geholfen wurde, weil Abraham für sie gebetet hat. Also wenn du ein gläubiger Chef bist oder überhaupt ein gläubiger Mitarbeiter in der Firma bist, bet für den Chef, bet für die Mitarbeiter, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Amen. Bet für die. Das ist gut für dich. Das ist gut für dich. Gott sagt sogar, als sie in Babylon sind, die Israeliten, betet für den Frieden der Stadt, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also, lernen wir davon. Machen wir so. Beten wir für Frieden. Amen. Wir ziehen die ganze Zeit her über andere, denn die hören das und dann entfremden wir uns voneinander. Okay? Wenn ich weiß, dass du stundenlang und tagelang schlecht über mich geredet hast, dann rufe ich dich nicht begeistert an und frag dich, wie es dir geht. Okay? Sondern es hilft dann, freundlich zu sein. Amen. Es hilft, einen gewissen Ruf zu haben, konstruktiv mit dabei zu sein. Dann ändert sich dein Leben schlagartig vollkommen und es wird viel besser, als du gedacht hast. Ich meine, zu manchen musst du sprechen. Manche haben die Kontrolle über ihren Mund verloren. Den musst du ganz dringend wieder einfangen, denn deine Worte, die strangulieren dich in der Firma, in der Familie. Ab und zu in den Mund halten oder was Erbauliches sagen. Sag drei erbauliche Sachen, bevor du eine nicht so erbauliche Sache sagst. Es muss jetzt nicht künstlich sein, ja, dieses Erbauliche, aber es muss irgendwie schon echt sein. Irgendwie aus deinem Herzen muss es kommen. Dann ändert sich die Last der Einsamkeit, die du spürst. Die verflüchtigt sich. Und plötzlich geht es wieder leichter und besser weiter. Amen. Wenn Gott diese hochmütige Wildeselin gehört hat, weil jemand für sie gebetet hat, dann hört er auch dich. Und dann wird er sich ja auch deinen Familienmitgliedern und deinen Problemkindern und deinen Problemeltern und deinen Problemverwandten offenbaren. Ich bin da zuversichtlich. Wir denken mal ganz kurz noch dran. Hagar wurde wieder zur Dienstmagd, weil sie die Dinge, die wir heute besprochen haben, eben nicht beachtet hat. Josef dagegen, der kam aus dem Gefängnis, der stieg auf wie eine Rakete bis in den Thronsaal des Pharao. Und dort ist er dann explodiert wie eine Silvesterrakete und hat so viel Licht und Freude verbreitet, dass man ihn gleich zum Großvezier des ganzen Reichs gemacht hat. Der ist aufgestiegen, dauerhaft aufgestiegen. Hagar ist wieder abgestiegen. Wer wärst du lieber? Du hast es in der Hand.